Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising.
Moin moin.
Wir fangen an mit den Sonntagsspielen und da haben wir 15:30 die Partie Bochum gegen Freiburg gehabt. Ich habe ja so ein bisschen darauf spekuliert, dass die Bochumer möglicherweise zu Hause gewinnen. Ist nicht passiert. Wir hören rein beim Kollegen Max Backhaus, denn da gab es ein bisschen Ärger in Bochum.
Schluss im Ruhrstadion. Der SC Freiburg gewinnt 2:1 beim VfL Bochum. Die Fans applaudieren ihrem Team gerade. Vorher gab es ein paar Schieber-Schieber-Rufe gegen Schiedsrichter Marco Fritz. Der hat im ersten Durchgang zwei heikle Szenen gegen den VfL Bochum entschieden. Zwei klare Fehlentscheidungen, muss man sagen. Einmal ein Handspiel von Sildia, einmal reißt Matthias Ginter Gegenspieler Moritz Boschinski mit dem Arm am Hals in Wrestling-Manier rum. Auch da gab es keinen Strafstoß. Ja, die Wut der Fans ist groß. Am Ende kämpft Bochum, können den Ball aber kein zweites Mal über die Linie drücken. So ist es die dritte Niederlage in Folge nach dem überragenden 3:2 gegen die Bayern vor ein paar Wochen. Man bleibt unten drin, auch wenn das Polster auf Rang 16 nach wie vor groß ist. Aber Sprünge kannst du so nicht machen. Freiburg wiederum holt 3 Punkte im Kampf um Europa.
Ja, Niklas, die Bochumer, die waren ein bisschen sauer gestern auf den Schiri.
Zu Recht auch, muss man sagen. Also gerade diese Wrestling-Szene, es ist schon Wahnsinn, dass wir trotz VAR solche Szenen dann nicht ahnten.
Jetzt hat der SC Freiburg sich so ein bisschen, hat man das Gefühl, freigeschwommen für die Saison, ne? Also die haben da nochmal einen guten Schritt gemacht in Sachen europäische Plätze. Der Kampf wird ja sowieso so ziemlich mit das Spannendste, was die Bundesliga zu bieten hat.
Ja, auf jeden Fall. Also selbst so Clubs wie Augsburg, da hattet ihr ja gestern schon drüber gesprochen, selbst Augsburg ist jetzt mit dabei, kann sich so leichte Außenseiterhoffnung machen. Bei Bochum ist es ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, wir hatten jetzt während der Mitte und auch am Anfang der Saison hatten wir darüber gesprochen, dass Bochum sich wirklich wieder sehr stabil gefangen hatte, da unten gar keine Probleme haben wird. Die haben halt das enorme Glück, dass du da unten wirklich so drei Mannschaften hast, die fast schon abreißen lassen mussten.
Es sind ja immer noch 7 Punkte auf dem FC. Ne?
Es sind immer noch 7 Punkte, aber ich meine, das sind jetzt auch nur 25 Punkte nach 25 Spielen,
ja,
die Bochum hat.
Ja,
also in jeder halbwegs normalen Saison würdest du da aber ganz dicke mit drin stecken.
Wir machen weiter mit zwei Mannschaften, die auch von Europa träumen. Die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Die Eintracht hat sich durchgesetzt. 3:1 am Ende. Ulrika Sickenberger war im Stadion. Auch da hören wir einmal rein.
Ihr hört den Jubel und den Beifall im Hintergrund. Eintracht gewinnt gegen Hoffenheim 3:1. Ein schönes Geschenk zum eigenen 125. Geburtstag. Es war das erste Mal seit langem wieder ein richtig gutes Spiel, obwohl es anfangs danach aussah, als würde Hoffenheim die Geburtstagstorte essen, weil sie schon nach 6 Minuten durch Kopfball von Brooks in Führung waren. Aber Eintracht hat sich im Unterschied zu den letzten Spielen überhaupt nicht davon beeinflussen lassen, hat weiter nach vorne gespielt, richtig guten Fußball gezeigt und am Ende waren die Tore durch Koch, Ebimbe und Götze eigentlich nur die logische Konsequenz. Man muss aber auch dazu sagen, dass nach dem Platzverweis von Brooks in der 22. Minute, der Marmoush als letzter Mann abgeräumt hat, dass da das natürlich Eintracht in die Karten gespielt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, sie hätten heute auch ganz normal gegen 11 Hoffenheimer gewonnen, weil sie endlich wieder Fußball gespielt haben, Spaß hatten und jetzt wird die Geburtstagstorte angeschnitten. Von mir auch.
Ja, guten Appetit, sagen wir an der Stelle. Ne?
Guten, lasst es euch schmecken, ja.
Und das ist ja das, wonach quasi ganz Fußball Frankfurt gelächzt hat in den letzten Wochen. Dieses vernünftig Fußballspielen.
Ja, und ein Sieg so schön, wie die Trikots waren, muss man sagen. Ne?
Oh, die waren
also
geil, ja.
Die Sonderedition von den Eintracht-Trikots mit so einem schönen Schriftzug hinten drauf, da passt einfach alles zusammen. Also optisch auch mal wieder wirklich ein ansehnliches Spiel in ansehnlichen Trikots. Auch sehr wichtig natürlich für Dino Topmöller, ne? Dass da so nachdem es ja so ein bisschen angefangen hatte, dass es sehr, sehr unruhig wurde, auch mal um seinen Posten so ein bisschen, war der Sieg dann jetzt auch sehr, sehr wichtig für ihn.
Die Eintracht bei 40 Punkten, 6 nach oben zu Leipzig. Ich glaube, das wird schwierig, ehrlicherweise, wenn man sich auch anguckt.
Dafür sind sie auch nicht konstant genug.
Genau.
Ne? Das wird nichts.
Was da oben ansonsten so spielt. Und es sind mittlerweile 7 Punkte auf Hoffenheim. Das ist schon ein Brett, das ist ein Polster, das ist gut.
Ja, also.
Weil die nehmen sich auch alle die Punkte weg.
Genau,
weißt du?
Also Platz 6 kannst du, glaube ich, schon recht sicher mit planen. Wenn du jetzt auf diesem Hoffenheim-Sieg aufbauen kannst und mal wirklich eine Serie starten kannst, dann kann vielleicht noch was Richtung Platz 5 gehen, weil Leipzig ist ja auch mal hin und wieder für einen Aussetzer gut, aber sehe ich bei der Eintracht diese Saison irgendwie nicht so richtig, dass die jetzt auf einmal einen richtigen Lauf starten.
Und dann reden wir natürlich noch über das dritte Spiel. Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Gab nach 28 Minuten eine gelb-rote Karte für Moritz Jens. Der hatte nach 12 schon gelb gesehen. Und es war der Knackpunkt in diesem Spiel, ganz klar.
Da war das Spiel auch eigentlich schon gelaufen, obwohl es da noch 0-0 stand. Weil danach, also ich meine, du tust dir ja schon mit 11 Mann gegen Leverkusen schwer, all diese Wucht zu verteidigen. Und danach war es erdrückend. Also da macht Teller das 1-0 in der 37. Wirtz macht kurz vor Schluss noch das 2-0 das Entscheidende. Und am Ende war die Statistik, meine ich, 900 Pässe von Bayer Leverkusen zu knapp es müssten 290 gewesen sein von Wolfsburg, also totale Dominanz und ja, also Wolfsburg hat noch ehrlicherweise nach der gelb-roten Karte schöne Cardio-Einheit gemacht, alle Spieler da ein bisschen rumgetrabt, ein bisschen rumgelaufen, aber mehr konntest du auch nicht machen, weil Leverkusen dann einfach zu dominant ist.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 838 angekommene Pässe von Bayer Leverkusen, also ich habe geflucht während des Spiels, wir können das hier ruhig mal erzählen, ne? Denn für mich war das langweiligste Fußballspiel der Saison. Also die Wolfsburger wollten ja gar nichts versuchen.
Ja, ich meine, sie konnten natürlich auch wenig machen, weil sie den Ball kaum hatten und Leverkusen ist natürlich auch klar, die waren jetzt zwischen zwei Euroleague-Spielen, ne? Die haben jetzt am nächsten Donnerstag wieder das Rückspiel gegen Karabakh-Akedam und da wollten die sich dann auch nicht kaputt machen und 6-7-0 gewinnen und haben es dann einfach gut verwaltet.
Also, ja, verstehe ich. Aus Leverkusener Sicht verstehe ich es sogar noch einigermaßen, obwohl es, glaube ich, auch für die Fans im Stadion kein schönes Fußballspiel war.
Ich glaube, das ist denen doch egal. Hauptsache, die gewinnen. Die sind doch alle schon so im Kopf bei der Meisterschaft. Die Fans haben schon Plastikschalen dabei. Hauptsache, die fahren die Siege ein und fangen jetzt nicht an zu patzen.
Aber als Wolfsburg, so weißt du, hast 25 Punkte. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wenig das eigentlich ist und wie viel Sorgen man sich machen müsste, wenn man jetzt eine normale Bundesliga-Saison hätte und du machst trotzdem nichts. Gewinnst schon seit gefühlt 20 Spielen nicht mehr und du machst einfach nichts.
Ja, ich meine, Niko Kovac hat jetzt 2 Siege aus den letzten 19 Bundesligaspielen. Aber ja, irgendwie erhält sich ja die ganze Zeit da. Und selbst jetzt ein 0-2 in Leverkusen, ich meine, das ist auch kein Weltuntergang. Zumindest ergebnistechnisch. Vom Spiel her, du kassierst halt früh diese gelb-rote Karte, da kann man dann den Jungs auch, finde ich, keinen großen Vorwurf machen, weil dafür ist Leverkusen einfach zu stark. Also da gibt es vielleicht andere Mannschaften, die hätten sich da 4-5 Tore gefangen.
Ich habe mitbekommen, wie du mit unserem Reporter aus dem Stadion telefoniert hast. Und da habe ich was Interessantes aufgeschnappt. Erzähl mal, was der dir gesagt hat.
Ja, und zwar hatte Axel Hesse, der war da, hat er erzählt, dass Kapitän Lukas Radetzky am Ende in den Katakomben hat der gesagt, Zitat, die Hälfte in der Kabine weiß nicht, wie Bayern gegen Mainz gespielt hat. Also die hatten gar keine Ahnung von diesem 8-1-Sieg, wo wir alle gedacht hatten, boah, das ist schon eine ziemliche Ansage an Leverkusen. Aber das juckt die anscheinend da überhaupt nicht, weil die hatten natürlich auch Reisestrapazen, die kamen von der Euroleague-Reise wieder, hatten da nur einen Tag, sich vorzubereiten und dann war denen das Bayern-Spiel wahrscheinlich auch egal, weil die sind komplett fokussiert auf sich selbst.
Ich schätze Bayer Leverkusen sehr. Ich finde, die Mannschaft zeigt richtig geile Leistungen.
Du glaubst diese Aussage nicht?
Lächerlich. Also das braucht mir doch niemand erzählen. Also ich bitte dich. Niemals. Niemals. Null Spieler wussten das nicht.
Die Vorstellung ist auch schwierig, in diesem Informationszeitalter nicht zu wissen, wie die Bayern gespielt haben, vor allem wenn es ein 8-1 ist.
Das haben die beim Aufwärmen dreimal gehört. Also ich bitte dich, die haben wahrscheinlich, jeder Spieler von denen hat von zu Hause 400 WhatsApp-Nachrichten gekriegt, wie das Spiel ausgegangen ist. Niemals glaube ich dem das.
Ach, ich glaube, Lukas Radetzky ist ein ehrlicher Mann. Ich glaube ihm das.
Ich weiß, was er damit ausdrücken will, dass Leverkusen nur auf sich schauen muss.
Bayern ist denen scheißegal. Und vollkommen zu Recht ja auch, weil solange die keine Fehler machen, können die Bayern jedes Spiel 15-0 gewinnen und es hat keinen Einfluss mehr.
Es bleibt nämlich bei 10 Punkten Vorsprung und die Spiele werden weniger, noch 9 sind es. Es ist nach wie vor unvorstellbar, oder?
Ja, also ich meine, guck dir das Spiel an. Also du hast ja, klar, wie gesagt, Wolfsburg war jetzt sehr lange in Unterzahl, aber selbst als es 1-0 stand, hattest du ja nicht mal den Hauch von irgendwie Vorahnung, dass Wolfsburg eventuell ein Tor machen könnte. Weil dafür, also ich würde mal sagen, die hatten vielleicht 10 Ballkontakte in der Leverkusener Hälfte. Also
man muss halt ehrlicherweise auch sagen, Leverkusen spielt noch gegen Union, die spielen noch gegen Werder, gegen Bochum, gegen Augsburg. Das sind alles Spiele, da kannst du dir schwer vorstellen, dass die auf einmal da verlieren.
Ja, ganz spannend bei Leverkusen ist jetzt, die haben jetzt schon einen Bundesliga-Rekord, einen vereinsinternen Bundesliga-Rekord eingestellt, haben jetzt den 21. Sieg im 25. Spiel geholt. Die Bestmarke, also diese 21 Siege, hatte zuvor auch die Vizekusen-Truppe 2002, über die wir in der Sonderfolge auch gesprochen hatten.
Absolut.
Das hat das Alonso-Team, also das haben sie jetzt schon eingestellt und nächsten Sonntag in Freiburg können sie dann jetzt 22 Siege holen und sich den Rekord endgültig schnappen. Also ich glaube, da werden noch ein paar Bestmarken jetzt brechen.
Ich will noch über eine Sache mit dir sprechen, die gestern bei Bild Sport auf Welt TV Thema war. Und zwar eine mögliche Streichliste der Bayern für die kommende Saison. Alfred Draxler war da und hat ein bisschen darüber diskutiert. Und wenn ich mir die Namen so durchlese, dann kann ich es mir beim einen mehr, beim anderen weniger vorstellen. Wollen wir mal kurz durchgehen?
Sehr gerne.
Okay. Alphonso Davies. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel streichen, weil kann mir vorstellen, dass der schon von alleine gehen möchte.
Ja, also das hat wenig mit Streichliste zu tun. Die Wechselwünsche sind ja hinlänglich bekannt. Es geht ja hauptsächlich um Real Madrid.
Genau.
Deswegen, viel mit Streichen hat das nicht zu tun. Ich glaube, es kommt eher einfach darauf an, ob Real Madrid die kolportierte Summe, die Bayern wollen ja so wohl rund um die 60 Millionen, glaube ich, haben. Und da kommt es am Ende darauf an, ob Real das zahlen will oder nicht, weil die Bayern wollen den nicht zwanghaft loswerden. Da gehe ich nicht von aus.
Machen wir weiter mit Upamecano. Da kann ich es mir schon eher vorstellen.
Ja, sehr schwankende Leistung, ne? Also an seinem besten Tag ist er ein sehr, 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 sehr guter Innenverteidiger von internationalem Format. An seinem schlechtesten Tag ist es teilweise Slapstick-Fußball, so ehrlich muss man sein. Und ja, wenn du jetzt in der Innenverteidigung natürlich langfristig planst mit einem Eric Dier, momentan ist der ja gesetzt, dem Matthijs de Ligt.
Du hast de Ligt und Kim auch noch, genau.
Genau, du hast Kim ja noch in der Hinterhand, dann kommt ein Stanisic ja wieder von Leverkusen, so der es. Ja sowohl Innen- als auch Rechtsverteidiger spielen kann. Ja, kann man sich vorstellen, wenn da der richtige Verein kommt, Paris Saint-Germain ist ja hin und wieder auch mal gespielt worden bei Upamecano, kann ich mir das schon vorstellen.
Nächster Streichkandidat, Leon Goretzka, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil nicht unumstritten beim FC Bayern, obwohl ich persönlich bin großer Goretzka-Fan. Ich finde die Spielweise, ich finde, das ist der dynamische Ballack. Also, ne, das, ich finde den richtig gut. Ja, ich weiß, dass Ballack ein großer Name ist, aber so, ich finde Goretzka schon richtig cool. Ja. So, das ist so, das, oder der war zur absoluten Höchstzeit so der absolute Box-to-Box-Player.
Ja, aber du sagst schon, der war zur absoluten Höchstzeit.
So, und da kommen wir jetzt auch zu meinem Punkt, warum ich es mir vorstellen kann. Ist halt auch schon 29. Wenn du mit dem nochmal Kohle machen willst, dann jetzt.
Dann jetzt, und Interessenten gibt es ja auch immer zu Genüge, meine ich. Ne?
Also würde nach England passen, meiner Meinung nach.
England, genau. Manchester United und sowas. Ich glaube, Manchester United kannst du viele Spieler andrehen, wenn du sie unbedingt loswerden willst. Ja, ich meine, bei Goretzka musst du jetzt mal auch die letzten Wochen abwarten. Ne? Also jetzt das Spiel gegen Mainz war er überragend. War er der Spieler des Spiels? 2 Tore, 2 Vorlagen.
Das war ein richtiger Ballack-Ersatz für dich, ja?
Das war ein richtiger Ballack-Auftritt von ihm. Das muss man ihm lassen. Also ja, mal sehen, wie er sich jetzt in den letzten Wochen verkauft. Muss man natürlich auch schauen, wie er dann auch neben Pavlovic funktioniert, wie das so alles dann passieren wird. Kimmich ist ja jetzt eher rechts dann unterwegs. Ich bin sehr gespannt.
Ist der nächste Name Joshua Kimmich? Auch der ist 29 Jahre alt.
Ja, also langfristig musst du natürlich auch da mal gucken, wie du dich in der Altersstruktur in dem Kader aufstellst. Weil Kimmich, Goretzka, das sind Spieler, die haben halt alles schon gewonnen. Wie sehr ist da noch der Hunger da? Ist ja vielleicht auch so eine Frage oder auch eine Sache, wieso es jetzt in dieser Saison zum Beispiel schlecht laufen könnte. Aber ich glaube nicht, dass du beide auf einmal gehen lässt.
Naja, also, bei Kimmich ist es aber ja wahrscheinlich auch eine Positionsfrage dann im Sommer.
Eine Positionsfrage und natürlich auch eine Vertragsfrage. Also da spielt natürlich auch mit rein, dass der Vertrag 2025 ausläuft. Das heißt, wenn du noch eine richtige Ablöse generieren willst, dann kannst du es wahrscheinlich nur noch in diesem Sommer. Ja, und da gibt es natürlich auch schon FC Barcelona, wird auch immer wieder genannt. Also kann ich mir eher vorstellen als einen Goretzka-Abgang, muss ich sagen.
Zuletzt zurückgekommen, Serge Gnabry, auch auf dieser Liste drauf, ist 28 Jahre alt. Da wirst du ein großes Problem haben, das Gehalt zahlt dem niemand. Der genau. Soll um die 20 Millionen verdienen bei den Bayern.
Um die 20 Millionen. Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist wahrscheinlich auch der Nummer 1 Grund, warum man ihn abgeben will, weil, gut, er ist auch viel verletzt, aber wenn er spielt, dann stimmten die Leistungen auch zuletzt nicht mit dem Gehalt einfach überein. Kann ich mir vorstellen, dass sie ihn loswerden wollen. Am Ende, hast du schon gesagt, zahlt keiner das Gehalt. Wahrscheinlich musst du dich da auf irgendein Leihmodell einigen, würde ich mal vermuten, wenn du ihn loswirst.
Und dann haben wir noch einen, der ist auch schon 28, aber den würde ich gerne noch ein bisschen weiter in München sehen. Obwohl auch da der absolute Peak irgendwie immer noch nicht eingetroffen ist, Leroy Sané. Ich finde, der hat von all den Leuten, der hat das unfassbarste Potenzial. Aber ist auch jetzt schon 28.
Geht auch fast in diese Upa-Schiene, wo es viel mit dem Mentalen zu tun hat, wo du dich auch immer wieder aufregst, wenn es nicht läuft, dann läuft es gar nicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie die Körpersprache oder so. Also wenn alles schlecht läuft, dann siehst du es meistens an Sanés Körpersprache. Das sind aber eigentlich kleine Dinge, weil am wichtigsten ist logischerweise die Leistung auf dem Platz. Vor ein paar Monaten hätten wir uns dieses Szenario gar nicht vorstellen können. Da ging es ja um die Vertragsverlängerung noch ganz groß nach seiner überragenden Hinrunde. Und jetzt in den letzten Wochen, ja, stagnieren die Leistungen oder sogar eher Tendenz bergab. Ich glaube aber nicht, dass die den abgeben werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich finde den überragend. Also ich glaube, das ist einer, wenn der 4 gute Wochen hat, dann schießt er uns zum EM-Titel.
Das kann definitiv passieren, zumal du auch in München keinen passenden Nachfolger hast. Du hast jetzt Zaragoza, hast schon frühzeitig geholt, aber der ist ja noch keine ernsthafte Alternative. Und ehrlicherweise, Flügelspieler auf dem Niveau, wie sie die Bayern brauchen, da zahlst du 80, 90 Millionen wahrscheinlich für. Sorry, da kannst du auch unser Sané behalten.
Wird ein spannender Sommer auf jeden Fall bei den Bayern.
Definitiv.
Lass uns noch kurz über die zweite Liga sprechen. Der HSV verliert in Düsseldorf. Steffen Baumgart ist schon richtig angefressen, man hat es ihm angesehen.
Nicht nur Baumgart, auch die Fans sind angefressen.
Absolut, und Düsseldorf hat aufgeschlossen. Ne? Ist jetzt Vierter mit 40 Punkten, der HSV Dritter mit 41. Jetzt gibt es schon ein kleines Loch, weil Kiel gewonnen hat. Die haben 46 auf Platz 2. Boah, droht uns wieder ein HSV auf Platz 3 oder schlechter?
Ja, ich gehe momentan sehr stark davon aus, weil zumindest unter Tim Walter war es so, dass die Leistungen ansehnlich waren, / gestimmt haben, aber du halt oftmals Spiele dumm verloren hast oder durch fehlende Defensivleistungen. Unter Baumgart ist es jetzt so, spielerisch stimmte da gar nichts jetzt in den ersten drei Spielen. Also das in Düsseldorf, das war ja eine Vollkatastrophe. Kein einziger Torschuss während des gesamten Spiels. Und ehrlicherweise, das war fast ein Klassenunterschied zu Fortuna.
Spektakulärstes Spiel des Spieltages wohl deine Schalker?
Ja. Leider Gottes, ja, obwohl es lange nicht so aussah, 2-0 geführt, sehr souverän und dann auf einmal 3 Tore gefangen, dann kannst du froh sein, dass du einen Punkt mitnimmst beim 3-3 dann in der Nachspielzeit.
Gegen Paderborn und ja, wo du gerade bei souverän bist, souverän, der FC St. Pauli zu Hause gegen
die
Hertha,
durch.
Die 2-0, durch. Also das ist ja schon, das hat Leverkusen-Züge, also ich wüsste nicht, was da passieren soll.
Schon, ja, ja.
Zweimal verloren erst.
Ja, einmal auf Schalke verloren, einmal in Magdeburg verloren, aber das waren bei denen auch wirklich einfach nur zwei temporäre Aussetzer. Du merkst ja, das knackst die überhaupt nicht an. Also Hertha ja auch dominiert.
Und worüber wir auch noch reden können, ganz wichtiger Sieg für den 1. FC Kaiserslautern. Die haben das Spiel gedreht gegen den VfL Osnabrück am Betzenberg. Haben jetzt 28 Punkte, sind damit schon mal 10 vor Osnabrück, was gut ist, aber gerettet sind die noch lange nicht, denn Rostock lauert. Die haben 25, sind 3 dahinter.
Ja, Rostock auch sehr wichtigen Sieg in Braunschweig natürlich eingefahren, aber ja, Friedhelm Funkel, also da merkst du dann wieder dieser Feuerwehrmannsjob, ne? Das liegt ihm irgendwie einfach. Und ich glaube, wird der die in der Klasse halten.
Wie ist das eigentlich jetzt so als Schalke-Fan? Also guckt man dann die 11 Punkte nach oben zum HSV, ob man das irgendwie rechnerisch noch packen kann oder hast du eher die 5 Angst nach unten zu Rostock?
Ich bin ehrlich, also als es 2-0 gegen Paderborn jetzt stand.
Da hast du schon die 9 gerechnet.
Da habe ich natürlich schon nach oben geguckt, ist ja ganz klar. Man hat jetzt irgendwie mittlerweile das Gefühl, dass sie sich einigermaßen gefangen haben, dass die mit ganz, ganz unten jetzt nicht mehr so viel zu tun haben werden, weil auch Braunschweig, Osnabrück und eigentlich auch Lautern, die sind eigentlich zu schwach, ja. Ehrlicherweise, auch wenn Lautern natürlich Schalke abgeschossen hat, aber ist auch schon ein paar Wochen jetzt her. Deswegen, also hätten sie jetzt gegen Paderborn gewonnen, dann hätte man sich vielleicht nochmal ganz, ganz leichte Hoffnung machen können für ganz, ganz oben. Du lachst, ja, aber ey, das geht ganz, ganz schnell. Ja, aber jetzt sollen sie mal einen gesicherten Mittelfeldplatz belegen und dann für die neue Saison im Sommer neu aufstellen und dann kann man vielleicht nächstes Jahr wieder oben angreifen.
Mal gucken, wie das nach 2 Schalker-Siegen in den nächsten beiden Wochen aussieht.
Oh, du, dann rede ich hier aber ganz, ganz anders wieder.
Mit einem halbträumenden Niklas Heising gehen wir in die neue Woche und machen Deckel drauf. Bis dann, Freunde.
Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.